Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Ist nicht so ein guter Moment heute, Frank.
Warum ist es nicht kein guter Moment?
Wir haben ja, oder ich habe zumindest Vorhaben, im Januar keinen Alkohol zu trinken.
Ja.
Und bin jetzt heute grauenhaft verkatert und kann ja jetzt nicht behaupten, ich trinke nicht.
Also es war effektiv gestern, wo du Fastenbrechen gemacht hast, sozusagen kurzfristig.
Ich habe eine Ausnahme gemacht, ja.
Eine Ausnahme? Wie oft hast du denn so Ausnahmen schon gemacht bis jetzt?
Zweimal.
Zweimal?
Vielleicht dreimal.
Ja, viel, du weißt es nicht einmal. Nein, sorry. Das gilt einfach als nicht eingehalten.
Nein, ist nicht
ja, was ist jetzt gestern für ein Datum? Ja, kannst jetzt einfach einen Monat drauf rechnen. Und solange bis du nicht einen Monat ohne Alkohol bist, gilt es als nicht erfüllt, würde ich sagen.
Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, zu trinken.
Aber nein, es ist in dich eingelehrt worden, sozusagen.
Nein, aber weißt du, so ein feines Essen braucht einfach ein Glas Wein.
Aber das ist, also das, ich finde es schon noch krass. Eben, ich meine, das sagt mir ja so, denkt so, ja, ja. Aber mit Alkohol finde ich es schon noch krass, wie man so, also gerade so in sozialen Situationen, etwas, wo zuschaut. Ich weiß nicht, ob es Vergleichbares etwas gibt, wo die Leute einem so reinpushen.
Ja, ja, das stimmt schon, dass dann immer Fragen kommen.
Ein bisschen aber. Koks, komm jetzt. Was ist ja los? Koks ist gar nicht heute.
Nein, aber ich habe jetzt nicht aus sozialem Druck getrunken.
Aber du hast selber gesagt, für dich, ja, zu so einem guten Essen gehört doch ein Glas Wein. Also.
Ja, es hat einfach gestimmt in dem Moment.
Ja, ja.
Und ich wollte ja nicht sektiererisch, sondern ja, es ist einfach darum gegangen, nach dem Dezember einfach runterzufahren. Und das ist ja sicher gelungen.
Ja, ja, also eben, das eine ist so für sich selber, aber das andere. Oder das andere, was ich dort mit dem auch noch herausgefunden habe, wie viele so Dinge gibt es, wo du ein bisschen schief angeschaut wirst. Ich war auch so also am Apero. Das ist eigentlich recht gut gegangen dort. Das hat mich aber auch Wunder genommen, weil ich gedacht habe, das ist so ein klassischer Ort, wo du gerade mal so ein Glas Weisswein die Hand gedrückt bekommst.
Aber ich habe, verglichen mit anderen Jahren, habe ich jetzt den sozialen Druck gar nicht gespürt.
Ja.
Andere Jahre war viel mehr Unverständnis gewesen.
Ja.
Aber ich meine, das ist auch, wie du dich gibst. Und sagt, nein, Ramadan, das ist jetzt, irgendwie machen es ja schon fängst ganz viele Leute.
Ja, das ist eine riesige Aktion. Ich glaube sogar international, also das Dry January-Ding, also explizit mit Alkohol. Ja.
Aber wie war es denn bei dir?
Ja, also Alkohol ist wirklich. Hey, es gibt mal den Moment, also am 2. Januar habe ich zu einer sehr feinen Pizza, wo ich auswärts gegessen habe. Aber ich hatte ein bisschen sozialen Druck. Ja, aber es ist eine sehr außerordentliche Situation gewesen, wo nicht jeden Monat vorkommt. Da habe ich ein Glas Rotwein getrunken. Und sonst, ich von mir aus hätte die Pizza sehr geniessen können ohne. Mhm. Und klar gibt es den Moment, wo du denkst, ah, jetzt irgendwie, ich habe so vorher, manchmal habe ich auch wirklich, also nicht allein, aber in Gesellschaft, um zur Nacht ein Bier trinken oder so. Das habe ich manchmal noch cool gefunden, also vielleicht einmal in der Woche, also. Und der Gedanke fliegt manchmal durch, aber es ist überhaupt nicht, oh Jesus, jetzt kann ich nicht, sondern es ist wie so, ich trinke gerade nicht. Also es ist wirklich, Alkohol bin ich, sage ich jetzt einfach mal, und ich hoffe, es passiert mir nie. Weil ich weiss, ich kenne andere Fälle, die das auch gesagt hätten, aber ich bin, glaube ich, wirklich nicht suchtgefährdet.
Ja, man muss einfach aufpassen, dass man nicht in so Muster hineingeht, zur Entspannung am Abend nach dem Arbeiten. Also dann kann es einem, glaube
ich, ja, das habe ich eben wirklich nie gehabt in meinem ganzen Leben. Also ich habe es auch nie cool gefunden, mich so gezielt zu betrinken.
So. Und wie ist es denn mit Zucker?
Ja, viel schlimmer.
Echt?
Also ja, also du sagst jetzt Zucker, das ist einfach, falls mich jemand erlebt, ich bin ja nicht einmal so, dass ich keinen Zucker esse, sondern Ich esse einfach kein Dessert und kein Guetzli und kein Kuchen und kein Schoki und kein süßes Getränk. Also dort so Zuckerbomben, an denen gehe ich vorbei, sozusagen. Aber es hat ja in so vielen Sachen noch ein bisschen Zucker drin. Und
das ist der Wahnsinn. Ja.
Also das, ich bin jetzt da nicht irgendwie... Es kann auch sein, dass ich jetzt Fruchtjoghurt esse, wo auch Zucker
recht viel Zucker... Fruchtjoghurt isst?
Ja, ja eben. Also ich bin jetzt nicht... Also nicht oft, aber...
Aber Fruchtjoghurt ist wie ein Glas.
Ja. Ja, aber eben. Das, mir geht es ja nicht darum, was ich eben viel... Ich esse eben sonst wirklich viel... Ich habe unheimlich gerne Küche und Guetzli, so Gepäckzeugs und so.
Also ich habe einmal am Nachmittag, merke ich, so das Hirn braucht Power.
Ja.
Und dann greifst du halt irgendwie, eben dann ist halt Disziplin schwächer. Das ist schon angegriffen vom halben Tag. Und dann greifst du, oder wenn du dann halt so eine Packung Guetzli greifst, dann ist sie vielleicht leer nachher. Aber ich hätte das einfach abgehängt. Und null, also null das Bedürfnis. Ich habe jetzt einfach immer Mandarinli und so.
Ja, ich versuche auch so ein bisschen mit Früchten und so, aber manchmal mein Kopf ist noch voll addicted. Der kommt schon noch. Und es gibt auch so die, hey, ich meine, ich komme Anfang Januar ins Büro, dann steht neben der Kaffeemaschine so offen eine Schachtel Praline.
Ja, ja, gell, auf
ihn. Oder so denkst du, ist das irgendwie ein Test oder was? Und es wären genau die, die du einfach eins nimmst, ohne zu überlegen, will ich jetzt Schoki essen oder nicht. Sondern du jagst das einfach rein, weil es dort ist und weil es Zucker ist. Ja, ja, gut. Aber also, mir geht es gut und es ist cool. Also ich finde wirklich, es verändert sich etwas, alles. Und eben, es verändert sich auch, dass es wirklich nicht mehr so, es ist wirklich nicht mehr so schlimm. Also verlierst du so ein bisschen die schlimmste Anziehung. Und so die Gewohnheiten, das finde ich eben eigentlich auch noch geil, weil es eben, wie du sagst, es sind ja so Gewohnheiten und die werden dir plötzlich so bewusst, wo das alles auftaucht. Oder was mir dann auch immer auffällt, schon letztens aufgefallen ist, wenn du dann gehst du posten und so durch das Regal läufst, dann gibt es ja so die Meter, wo es nur Süßigkeiten als Schoki, Guetzli. So, dann kommen alle die Frühstücksflakes, wo auch alles nur Zucker hat. Und du denkst, wow, es hat sehr viel Zucker in dem Laden. So. Und das fällt mir sonst, also ich kaufe dann auch dort Sachen ein, aber das hat, eben, dann fällt es dir nicht so auf, dann ist es einfach wie ein normales Regal. Und jetzt musst du um sozusagen gewisse Regale einfach so einen Bogen machen, weil du weißt, da hat es eh nichts für mich. Und das ist so eigentlich cool, wenn du irgendetwas einfach mal sagst, oh, jetzt mache ich mal das nicht mehr. Dann musst du andere Verhaltensweisen austüfteln und siehst, wie wieder... Und eben merkst du so die eigenen Routinen und so und wie die einfach dein Leben bestimmen.
Eben, du hast, sagen wir, eben, nimmst vor, kein Zucker, kein Alkohol oder gehst Velo fahren. Ich meine, das stärkt dir auch dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen. Also erstens bist du selber dir bewusst, was du machst. Aber wenn du dann so etwas durchziehst, hast du dann auch irgendetwas erreicht, wo ja unter Umständen auch daraus schöpfst in anderen Bereichen.
Da bin ich ein schlechtes Beispiel, glaube ich. Ich habe das im Fall nicht so... Ich bin...
Ja, das ist
das hat bei mir nie so funktioniert. So, also dass, ja, dass mir das so gefühlt mich dann so bekräftigt in anderen Sachen. Oder weißt du, dass ich habe auch
ja, du bist
oft Sachen verändert und dann ist es wieder zurückgegangen in eine alte...
Das nein, ist, aber es zeigt ja einfach, wenn ich mir etwas vornehme, dann schaffe ich das. Und das
tut für eine gewisse Zeit.
Ja, für eine gewisse Zeit. Aber zum Beispiel das Rauchen. Es war ja mal im Januar und jetzt sind wir 3 Jahre später. Und das gibt ja einem schon ein Vertrauen, hey, wenn ich etwas will, dann schaffe ich das.
Ja.
Und du bist halt schon ein Mensch, der grundsätzlich viel Selbstvertrauen hat. Darum merkst du das vielleicht nicht so.
Ja, ja.
Aber irgendwo muss man am Kleinen anfangen. Und wenn jetzt einer mir würde sagen, hey, ich habe ein kleines Problem mit dem Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Selbstkompetenz, dann würde ich sagen, fang bei so etwas Kleinem an und dann sagst du einfach mal, einen Januar lang machen wir etwas und schauen wir, ob das zu etwas führt.
Ich habe letzte Woche mit dem Team, das ich im Moment arbeite, ist eigentlich genau das darum gegangen. Also wir haben regelmässig, also alle 2 Wochen sozusagen eine Sitzung, was darum geht, welche Sachen verändern wir in unserer Zusammenarbeit. Also machen wir besser. Also es ist zuerst Reflexion, was hat gut funktioniert die letzten zwei Wochen, was hat nicht so gut funktioniert.
Ich habe dein Ding eingeführt, das du mir gesagt hast.
Was?
Ja, weißt du, dass man, sagen wir, Kritik übt oder sagt, das war gut gewesen, und dann darf man nur sagen, danke.
Ja, ich muss nachher erzählen, nicht mehr wundern, wie das war.
Aber das ist ein super Tool.
Ja. Also eben, wir machen das alle zwei Wochen wirklich so retrospektiv, sagen, was ist in unserer Zusammenarbeit, es geht einfach um Zusammenarbeit, ja. Sozusagen, was ist gut gelaufen und wo hat es Reibungen gegeben, wo haben wir uns schlecht organisiert, so. Und dann, was ändern wir jetzt für die nächsten zwei Wochen? Und da geht es eben auch um so die kleinen, so die Mini-Steps. Und es ist so krass, wie ich das Gefühl habe, also es betrifft mich genauso wie natürlich die Leute, dass man zwar dann Ideen hat noch, was man machen könnte, und nachher aber merkt, ja, das ist alles so, dann muss man so die Routine so ändern. Es ist so anstrengend und so, ja komm, wir machen es einfach gleich wie bis anhin und hoffen vielleicht, dass es automatisch besser wird. Und jetzt haben wir sie diese Woche haben wir es so geschafft, so irgendwie drei oder vier, und das sind kleine Änderungen. Aber drei oder vier ganz konkrete Sachen zu sagen. Und in dieser Methode, also ein kleines Beispiel ist, dass wir einen zusätzlichen Treffpunkt geschafft haben, wo wir alle am gleichen Ort arbeiten. Weil wir gemerkt haben, hey, Connection, es gibt einen Ort, einen Moment, wo wir alle am gleichen Ort sind, aber jetzt sind noch ein Haufen andere Leute zusammen. Und für unser Team wäre es wichtig, dass wir noch so einen dedizierten Zeitpunkt hätten, wo nicht zusammenarbeiten eigentlich, sondern wo wir alle am gleichen Ort sind, wo aber Zusammenarbeit sehr viel einfacher möglich ist, also wo du so wie kannst über den Tisch hinweg. Und das Coole ist, an dieser Methode ist so, du sagst, du probierst jetzt aus, für zwei Wochen, vielleicht probierst du dann auch für vier Wochen aus, und du kannst es jederzeit kannst wieder sagen, ah nein, das hat es nicht gebracht, coole Idee gewesen oder so. Und was ich einfach spannend gefunden
habe. Ja, nein, vor allem fördert das ja die Selbstreflexion.
Ja.
Also ich finde das auch in der Planung vom Tag und der Woche so wichtig. Einfach, dass du in dem Moment, wo du das machst, denkst du nachher auch darüber nach, wie du so etwas machst. Und überhaupt das Bewusstsein oder die Auseinandersetzung über eure Zusammenarbeit macht ja schon bereits ganz viel. Und die Leute sind dann auch anders in den Situationen, weil sie dann euch als Team beobachten und fortwährend überlegen, oh, wo könnte man optimieren.
Ja.
Also überhaupt das zu implantieren, dass man das ein Tool ist, das man daran schafft, ist ja eigentlich schon wahrscheinlich ein wichtiger Treiber für Fortschritt.
Ja, ja, also das ist auch die Idee natürlich, dass man wieso. Ja, also erzähl schnell, du hast...
Sag du vielleicht schnell, was du mir empfohlen hast.
Ich weiß nicht mehr so genau, was ich dir empfohlen habe, aber ich weiss, was die Methode ist von dem, dass eigentlich jemand die mit Teams gemacht. So eine Komplimente-Runde und auch...
Also ich weiss noch genau den Ort, wo du mir das erzählt hast.
Oh. Ah, interessant, das musst du nachher sagen. Und das andere, ich weiss nicht, ob du das auch gemacht hast, ist so die dreckige Wäsche oder Dirty genau. Laundry-Runde im Sinn von ganz konkreten Momenten, Interaktionsmomenten, die mit jemandem gehabt hat, wo irgendwie so ein komisches Gefühl hinterlassen haben. Und darum auch so dreckige Wäsche ist wie so, es liegt noch unter einem Möbel irgendwie. Man weiss, es ist eigentlich da drinnen, aber man läuft immer daran vorbei, weil es immer ein bisschen mühsam ist, um sich zu bucken und noch irgendwie das dann in die Wäsche zu bringen. Und es geht darum, das anzusprechen, konkret. Also, dass man es in ein Format packt, wo man sagt, und es ist, eine Person redet und die andere Person hört einfach zu und sagt nachher einfach Danke, im Sinne von Kenntnisnahme. Genau.
Genau, das haben wir jetzt eingeführt. Und ich habe dann auch, überhaupt, dass das gibt, lasse ich ja dann auch eben darüber nachzudenken. Ah, das wäre jetzt etwas. Also, ich habe dann doch fast schon Listen geführt. Nein, das tut jetzt übertrieben, aber du
Ja, ja, du suchst ja nach diesem Moment, weil du weißt auch, zum Zeitpunkt X genau. Heisst es dann, jetzt machst jetzt du mir mal ein Kompliment an und gibt es auch die Momente, die irgendwie blöd sind.
Oder? Genau, und das haben wir jetzt einmal in der Woche. Und ich habe jetzt gemerkt, also das ist vielleicht jetzt auch eine Phase, aber ich habe viel mehr Komplimente als Negatives.
Ja.
Dass man eben den Fokus auch aufs Positive tut. Oder wir haben ja eine Zeit lang die Liste gehabt, das Beste des Tages,
ja.
Wo ja das auch wie fördert, der Blick, hey, eigentlich läuft ja 95% super, aber man fokussiert dann immer auf die anderen 5.
hätte ihr gestern fast nach gefühlt Jahren, wo wir das nicht mehr gemacht haben, fast geschrieben.
Was denn?
Das ist so ein grossartiger Moment. Aber wir kommen nachher drauf.
Ah, okay.
Also ja, du fokussierst mehr auch auf gute Sachen.
Also das habe ich super gefunden. Und dann habe ich, irgendwie haben wir sagen, es ist gar nichts Negatives momentan. Und dann war es so, weißt du, irgendwie, eben wie du sagst, nicht einmal schmutzige Wäsche, sondern du dort und dort bist du eigentlich verrückt auf mich.
Ja.
Weißt du, so kleine, feine Momente, wo du merkst, der andere stapft jetzt davon und schaut nicht mehr zurück oder wird noch fast überfahren. Und dann denkst du, okay, ist irgendetwas los? Jetzt ist jetzt gerade etwas passiert. Und dann allein das ansprechen, ah nein, wieso? Ist auch schon wieder irgendeine Klärung. Ja. Und normalerweise würdest du sagen, ja gut, mir vorbei, ja, nicht so wichtig. Aber weil du das Tool hast, ich denke, es wird auch längerfristig Irritationen verhindern.
Das ist genau auch die Idee. Dass die Sachen, du musst es nicht einmal, also musst es nicht einmal lösen in dem Sinn, sondern...
Ich kann es ja gar nicht, weil der andere darf ja nur sagen, Dank, du wirst kritisiert und darf nur sagen, vielen Dank, Frank.
Ja, und es ist ja... Also ich sage den Leuten immer an, es ist auch okay, wenn man dann nichts zu sagen hat, aber gebt euch ein bisschen Zeit, um ein bisschen Ruhe auszuhalten, weil manchmal... So, dort zu sitzen und zu wissen, jetzt wäre der Moment. Es gibt jetzt den Raum und die Zeit, so das nutzen und halten und nochmal sich durch den Kopf gehen lassen, hat es vielleicht doch etwas gegeben. Und dann auch finden, nein, ich habe glaube wirklich nichts. Das ist ja auch, also, das ist ja eigentlich super. Und manchmal, was ich auch noch spannend finde, also ich kenne das auch selber, wo es gibt eigentlich etwas, aber es beschäftigt einen noch ein bisschen. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, denkt man, nein, es ist doch gar nicht so wichtig. Also manchmal braucht man auch noch wie so ein bisschen Anlauf. Und dann denkt man, also komm, jetzt haben wir den Ort, also jetzt sag ich es. So, man würde es so ein bisschen verdrängen, wenn man denkt, ah, das habe ich ein bisschen überbewertet oder so. Man sucht so bei sich selber. Und manchmal, wenn man es anspricht, sagt der andere, ja, doch, das ist schon ein bisschen, ja. Respektive, er sagt einfach Danke, aber vielleicht im Nachhinein passiert noch etwas oder so.
Und das finde ich eh krass, das ist bei mir passiert.
Im Nachhinein?
Im Nachhinein, ja.
Was ist bei dir passiert im Nachhinein?
Nein, viel nachdenken, viel reflektieren, ja, viel hinterfragen, viel überlegen. Also, ja, super. Ja. Und es führt ja auch einander zu einer anderen Vertrautheit.
Ja.
Aber es braucht halt Vertrauen.
Ja, es braucht, aber es fördert auch Vertrauen, glaube ich.
Ja, ja, also du musst ja dich darauf verlassen, dass denn das nicht nachgetragen wird. Sondern
und also eben, normalerweise, wenn ich das mache, mache ich das wie als Facilitator mit einem Team. Dann bin ich ein Externer und dann hebe ich den Raum und erkläre das den Leuten genau und so. Und das macht schon auch noch etwas aus, als wenn du das jetzt einfach auch in einem vorgesetzten Verhältnis zum Beispiel einfach sagst, ich will das mal mit euch machen. Kann das funktionieren, wenn die Beziehung stimmt, wenn einigermaßen psychologische Sicherheit im Team herrscht, oder? Wo man weiss, man darf Sachen geradeaus ansprechen, ohne dass es irgendwelche versteckte Konsequenzen hat, sondern dass man ehrlich und offen ist miteinander grundsätzlich und nicht irgendwelche Sachen muss befürchten, dann geht das, mag das gehen, aber es kann natürlich auch heikel sein, oder? Muss man schon ein bisschen aufpassen, aber wenn man das noch schon kann, also die Idealversion in Teams wäre, wenn das vor allen könntest, mit allen machen. Also sagen wir, ein Team von 5 Leuten, und ich tue sowohl Kompliment wie Kritik an dich zum Beispiel, könnt die anderen alle zuhören. Weil das wäre dann eigentlich so effektive psychologische Sicherheit, dass ich weiss, ich darf etwas sagen, wo ich so wahrgenommen habe. Es ist ja immer meine Sicht darauf irgendwie. Und das finde ich auch, ich weiss nicht mehr, woher ich das habe, aber ich finde das grundsätzlich eine schöne Idee, dass man darf auf Kritik oder auf Feedback im Allgemeinen, dass man die darf ignorieren. Es ist okay, wenn du zu mir kommst und sagst, ah, der Moment irgendwie, dort hast du so mega aggressiv reagiert. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe dort null Aggression gespürt, das ist offenbar deine Wahrnehmung dort, das ist okay, kann ich auch sagen, ich weiss nicht, an was das gelegen ist, dass du das so wahrgenommen hast. Von mir aus hat es das nicht gehabt. Ich ignoriere das mal. Wichtig ist, wenn du ein zweites Mal kommst, wenn noch jemand anderes kommt und sagt, du flippst immer so dermaßen aus, dann solltest du anfangen. So, aber man darf, und das gibt auch ein bisschen so Sicherheit, dass ich, also ja, ich finde das einfach noch, das hilft auch vielen, ne, zum Wissen zu sagen, aha, es ist einfach meine Sicht, es ist okay, wenn ich das äußere. Der andere soll es auch hören, aber er muss nicht sich verändern sofort.
So. Nein, nein, aber das ist ja das, was ich dann gesagt habe. Du trägst es mit und das macht dann eben gleich etwas.
Ja.
Und ich finde auch, eben das müssen wir, hätte ich viel früher müssen einführen müssen. Weil eben zum Teil wirkst du ja auf eine Art und bist dir das ja gar nicht bewusst. Und wie wertvoll ist es, wenn du jemanden hast, der dir das spiegelt oder ja. sagt?
Ja.
Also es gibt ja nichts Besseres.
Ja.
Und das
ja,
ist
ja
dann das, immer noch an dir, ob du sagst, okay, ich will es ändern oder nicht.
Ja. Ja, und das passiert oft, dass die Leute eigentlich anfangen, das mega geniessen, das zu machen. Oder gerade eben Kritik mega wertschätzen und sagen, das ist doch super, dass mir das mal jemand sagt.
Mhm.
Ich erlebe das auch oft auch mit Vorgesetzten, die sagen, irgendwann habe ich das Gefühl, ich sehe so mega gut, weil sich niemand getraut, mich zu kritisieren. Es sagt mir niemand von meinen Angestellten, sagt mir, was ich alles falsch mache. Und dann halt klar glaube ich dann, ich sehe den Oberhirsch. Oder? Im Team sagt also, der andere wieder und so. Aber ich kann ja gar nicht besser werden, wenn ich es nicht weiss. Und in diesen Übungen passieren dann plötzlich so Sachen, wo die sagen, hey, wie cool ist das? Also so. Und alle, ja. Das ist so die Idealvariante.
Das hast du mir erzählt, als wir durch einen Waldschneisen gelaufen sind. Weißt du, wo es geregnet hat?
Ja.
Leicht oberhalb in Etwil. Wo du mir gesagt hast, das ist der einzige Ort auf Etwiler Boden, wo man den See sieht. Und man hat dann den See nicht gesehen. Wir haben dann gleich schon mal auf Stäfe überlaufen.
Ja, das ist so. Man muss auf fremdes Gebiet zum See sehen. Von Etwil am See. Darum schreibe ich manchmal auch scherzhafterweise bei so Online-Jobs oder so, schreibe ich Etwil am Meer. Das ist ja genauso wahr wie Etwil am See. Und dann ist es immer geil, wenn du Post bekommst für Etwil am Meer.
Hast du eigentlich, ich habe dir doch im Sommer ein Buch empfohlen, von ja. Gianfranco Galigarich. Der letzte Sommer in der Stadt, wo in Rom spielt.
Du hast mir davon erzählt und du hast es allen empfohlen. Ich habe es nicht gelesen. Du hast es mir auch gar nicht geschenkt.
Das Buch hat einen Schluss, der mir auch nachgelaufen ist.
Aha.
Ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich kann jetzt nicht teasern, weil vielleicht liest es ja jetzt jemand gleich oder du.
Ja, 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 du darfst also ja nicht auflösen.
Also auf jeden Fall, ich hatte ein bisschen Mühe mit dem Schluss. Und dann lese ich jetzt ein Buch von einem Griech, von einem Stratis Tsirkas.
Ja.
Der heisst natürlich nicht so, das ist sein Künstlername. Den anderen Namen kann ich leider nicht aussprechen, das ist so kompliziert. Und irgendwo in diesem Buch hatte ich auf einmal die Antwort. Da gibt es einen Dialog zwischen zwei Figuren, ähnliche Situation. Einer leidet unglaublich unter Liebeskummer und hat irgendjemand, der ihm das dann erklärt, warum das so ist und was er jetzt muss machen muss.
Ja.
Hey, und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe einmal die Erklärung von der letzten Sommer in der Stadt, die für mich psychologisch wie nicht ganz gestimmt hat, den Schluss.
Okay.
Und darum halt mitgereicht habe. Und dann habe ich auf einmal die Antwort gehabt. Das ist doch auch irrsinnig.
Also du hast eigentlich den besten Schluss in einem anderen Buch gefunden.
Nein, die Erklärung vom Schluss.
Aha, die Erklärung von dem, wieso er dich irritiert hat, sozusagen.
Ja, ich habe ihn verstanden jetzt und jetzt ist die Irritation weg.
Ah, okay, spannend.
Weißt du, das hast du auch oft in Fällen. Du, willst, ja. du suchst nach, das ist ja mein Job, nach Erklärungen suchen, zu verstehen.
Ja, ja.
Und darum hat mich das wirklich beschäftigt. Hey, und wie schön ist das, wenn in einem anderen Buch die Befruchtung findest? Nicht, ist das nicht wunderbar?
Ja, jetzt wäre es natürlich schon gut zu wissen, noch ein bisschen. Kannst du Fleisch an Knochen bringen, ohne dass du den Schluss verratest?
Ja, nein. Aber nein, ich kann Bezug nehmen auf den Roland Barthes. Der hat Fragmente einer Sprache der Liebe geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Was ist das? Sagt mir jetzt nicht gerade etwas.
Der hat in 20 oder 30 Gedankensplitter kurz aufsätze, einfach Reflexionen über die Liebe. Ich glaube, ursprünglich hat er 100 Punkte gehabt, aber hat es dann gekürzt. Und die, ich glaube, 80 sind dann noch in einer separaten Mappe gefunden worden.
Ja.
Ich glaube, der Anlass für sein Buch ist, aber ich habe es jetzt mit 20 gelesen. Anlass von seinem Buch war, glaube ich, eine enttäuschte Liebe zu einem anderen Studenten.
Ja.
Und dann einfach so Gedankensplitter, ein bisschen die Liebe in die verschiedenen Facetten aufgesplittert. Und irgendwo dort ist die Überlegung, dass der Diskurs von der Liebe ist ein extrem einsamer. Also in dem Fall, der letzten Sommer in der Stadt, ist eben eine nicht erfüllte Liebe.
Ja.
Und dann wird es ja sehr einsam.
Ja.
Und das erklärt dann hinten raus auch den Schluss. Ist das jetzt zu abstrakt?
Ich finde es sehr schön, dass du versuchst zu erklären, ohne etwas zu verraten.
Es geht um grosse Einsamkeit.
Ja.
Eine Liebe, die sich nicht erfüllt. Und das Buch zeigt, wie knapp sie sich nicht erfüllt und wie absurd sie sich nicht erfüllt.
Ja.
Und konsequent, wo dann daraus entsteht, habe ich dann nicht verstanden, unmittelbar.
Ja, ja, cool.
Was macht eigentlich Liebe aus?
Was Liebe ausmacht?
Also was sind die Grundlagen der Liebe?
Also, das ist aber gerade eine sehr grosse Frage.
Ja,
hast du das überlegt? Was ist
für wenn wir beim Roland Barthes sind?
Ja. Also, Grundlage.
Ich habe nachher nach dem Zirkus habe ich eben meinen Roland Barthes gesucht.
Und der ist nicht mehr rum. Hey, der ist mal jemandem gegeben.
Nein, der ist mir gegeben. Ich habe doch einmal Bücher ins Brocken gebracht. Wahrscheinlich bin ich geistig komplett umnachtet. Und habe selbst meine Roland Barthes.
Das könnte mir auch passieren.
Nein, das kann nicht passieren. Nein, also. Aber was sind unsere... Also,
wenn ich da hinten aufschaue, in dein Büchergestell, sehe ich als erstes eine Calvin and Hobbes Sammlung. So. Die hast du noch auf alle Fälle. Die hast du nicht...
Da gibt es auch eine schöne Geschichte. Ich habe ja mal in Genf gelebt. Und dann hat meine Mitbewohnerin, die war auch ein grosser Comic-Fan, und dann haben wir auf dem WC wirklich alle Calvin and Hobbes gehabt.
Ja.
Und die Leute sind einmal unsere Gäste, sind auf dem WC verschwunden und dann scheint es nicht mehr gekommen. Und dann hast du einfach gehört, Lachen aus dem WC.
Calvin and Hobbes ist so gross.
Wahnsinn, das ist ein guter Beobachter.
Ja.
Also ich würde mal sagen, etwas ist sicher eine gute Kommunikation.
Was die Liebe ausmacht?
Ja.
Es klingt sehr technisch, gell? Aber es ist wahrscheinlich schon richtig.
Also wir reden nicht von Verliebtheit, sondern von
Ja.
Dann Vertrauen.
Sicher.
Und das ist ja dann wahrscheinlich das Problem von den Seitensprüngen. Einerseits die Moral, aber dann der Stress und dann eben das Vertrauen, das halt beschädigt wird.
Was natürlich auch mit der Moral zu tun. Also oft ist es ja so, dass man wie von einem gemeinsamen Moralverständnis ausgeht, ohne dass man das direkt besprochen hat, oder? Also,
wahrscheinlich wäre ja der Seitensprung allenfalls gar nicht so das Problem, aber die Lügen, die Heimlichkeiten.
Ja, genau. Und so, dass man sich nicht abgleicht, was gilt eigentlich in einer Beziehung. Also, ich meine, es gibt ja so Polyamorie zum Beispiel, die Idee, dass man, also wieso soll ich nur einen einzigen Menschen lieben können, gleichzeitig? Also ich liebe meine Tochter auch, das ist eine riesige Liebe, und liebe meine Frau deshalb nicht weniger. Und ich kann, also so, ich weiß auch nicht, aber es gibt ja so Konzepte in so moralischen Geschichten, wo jetzt per se, wo du eigentlich relativ einfach könntest demontieren. Und dann ist es mehr eine Frage, was ist individuell für dich wichtig? Also wenn zwei sich einigen darauf, dass sie sich treu sein wollen, dann ist das auch super. Also ist ja keine Frage. Nur also, meistens wird es ja nicht besprochen. Und dann führt es eben zum Vertrauensverlust.
Also ich lese gerade vom Isaki Yanayaga. Der hat sich vom Giacometti porträtieren lassen.
Mhm.
Und ein grossartiges Buch. Weil er weiss so, Giacometti, hier kann ich dich heute Nachmittag malen. Und aus kurz malen wird irgendeine Session von 3 Monaten. Und der Giacometti hat kein Bild. Weil er malt, 10-12 Stunden am Tag. Und dann findet er, ah nein, heute bin ich so schlecht gewesen. Und ich muss Mut haben, ich muss verwischen. Dann verwischt es. Und am nächsten Tag fährt es wieder an. Und jeden Tag, weißt du, täglich grüßt das Murmeltier. Und der Giacometti wird immer gereizter, immer wahnsinniger, weil er vermeintlich nicht anbringt. Gleichzeitig aber so euphorisch, so gut, so nahe an der Wahrheit bin ich, er sucht die Wahrheit, er sucht die Wirklichkeit. Ja. So nahe an der Wirklichkeit bin ich noch nie gewesen. Also er sucht das Unmögliche.
Ja.
Und gleichzeitig das Modell, wo er dann irgendwann auch langsam Geduld verliert, weil zuerst will er nach Schweden.
Aber also, ist das ein fiktiver Roman?
Nein, das ist ein wahres Tagebuch. Auf jeden Fall, dort geht es auch irgendwie um eine Debatte. Ich suche sie noch schnell raus und lese das vor. Quasi Liebe und Sex.
Ja.
Also das ist ja vielleicht auch bei einem Seitensprung, oder? Geht es dort um eine Zweitliebe, wie du jetzt gesagt hast? Oder geht es halt nur um körperliche Liebe?
Ja.
Da gibt es eben mal in einer Wirtshausszene.
Nur ist natürlich auch eine interessante Aussage, wo ja auch schon wieder etwas... Und das, also,
aber ich
finde es ein spannendes Thema, ja. Aber ich glaube, es ist wirklich, also auch ich rede nicht mega oft darüber, so über so Grundsätze, wie ticke ich, und es verändert sich ja vielleicht auch mit der Zeit. Also vielleicht hast du ja irgendwie auch ein anderes Verständnis.
Das glaube ich,
was definitiv. Du unter Liebe verstehst oder was du von Liebe erwartest oder von einer Liebesbeziehung erwartest oder von einer anderen Person, wo ja, das sollte auch ich sehr viel öfter klären.
Dann würde ich noch sagen, ganz wichtig ist Verständnis und Anteilnahme in einer Beziehung. Mhm. Und dann Leidenschaft. Also Begeisterung für den anderen.
Ja. Wie ist es mit das ist ja
angezogen werden.
Ja. Die Leidenschaft, ich habe immer das Gefühl...
Bist du der
Mann? Ja, sag. Ich habe immer das Gefühl, ich habe letztens zu Simone gesagt, weil du so eine emotionale Auseinandersetzung mit der Mitarbeiterin gehabt hast, dann gesagt, der Duri, der braucht so emotionale Menschen um sich herum. Das ist kein Wunder, es gibt so mehrere. Und du bist dann auch so, du regst dich auch so
auf.
Ich habe das Gefühl, ja, nein, ich habe das der Simone erzählt. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, der Duri, der muss so Leute haben rundherum. Auch wenn er sich dann so aufregt, dann wäre doch tot langweilig, wenn er alles so lauter, so sachliche, wo so... Er wünscht sich das auf eine Art, aber es geht überhaupt nicht. Der muss sich doch so emotional... Darum meine ich, so Leidenschaft finde ich eben auch noch cool im Sinn von... Also es kann ja auch immer Streit oder Streit jetzt nicht...
Ja, mal, es ist ja schon... Also, wenn
es zeigt ja auch, dass man engagiert ist, sozusagen, sicher, emotional, ja. Oder? Es muss ja nicht nur eine positive Leidenschaft sein in dem Sinn, sondern es ist einfach sich involvieren emotional. Ist, glaube ich, etwas, was für dich, so wie ich dich erlebe, ein besonders wichtiger Punkt. Das ist, also die Liste, die du machst, ist ja nicht für jeden gleich. Glaube ich.
Ja, natürlich.
Nein, ich sage nur, es wundert mich gar nicht, dass du Leidenschaft sagst. Ich glaube, das passt sehr so, wie ich dich kenne.
Jetzt, zum Sex haben ist Liebe nicht nötig. Aber, Frage... Um guten Sex zu haben, ist Liebe nötig?
Also so spontan ja. Also ich, aus meiner Erfahrung wird Sex besser, wenn man sich näher ist und gut kennt. Das ist so... Also das... und das ist oft mit Liebe verbunden. Jetzt können wir sich vielleicht... Kann man sich auch näher sehen und gut kennen, ohne dass man das als Liebe bezeichnen würde. Vielleicht kann man auch so eine Art Sexbeziehung über längere Zeit haben und genau wissen, was einem und dem anderen gefällt und durch das mega guten Sex haben. Aber
du meinst jetzt, dass mehr technisch und weniger emotionell?
Nein, beides.
Ja.
Also du kannst, wenn du jemanden sehr gut kennst und über längere Zeit und Sexualität ist ja etwas sehr Intimes und sehr Nahes. Ich habe das nie so gehabt, ohne dass ich nicht würde sagen, es war Liebe mit im Spiel. Aber vielleicht gibt es das ja. Also, eben darum, so spontan. Bei mir kommt dann entweder ist die Liebe von Anfang an da, oder sie kommt irgendwo hinführen zu schleichen. Irgendwann. Also, ich würde sagen, ja, aber ich würde das nicht verallgemeinern. Wie so oft. Ich habe aufgehört, meine eigenen Sachen verallgemeinern.
Das ist bei meinem neuesten Band von meiner, von den Anwaltsbüchern ist mir das ein bisschen vorgeworfen worden. Vor allem, wo es besprochen hat.
Ja.
In einer Zeitschrift. Dass ich Schlüsse aus meiner Arbeit ziehe und das dann sehr als absolut verallgemeinernd anstelle.
Ja.
Aber es ist natürlich klar, es ist ja immer ein Vorschlag und es soll ja überhaupt, dass man darüber nachdenkt. Also, ich bin auch so absolut scheinbar in meinen. Was ja. Für mich stimmt, stimmt auch für die anderen. Dann würde ich sagen, Verbindlichkeit ist sehr wichtig. Also die Bereitschaft, Beziehung einzugehen. Mhm. Und dann auch aufrechtzuerhalten, was auch immer kommen mag.
Ja.
Also dann haben wir quasi also Intimität, Leidenschaft, Verbindlichkeit.
Ja.
Soll ich jetzt schauen, was der Isaku Yanayara berichtet von dem Abend mit dem Giacometti?
Hat er dort seine Definition, oder was?
Nein, das ist das, was wir vorher geredet haben. Weißt, ja. Warte mal schnell.
Ja.
Also, plötzlich begannen Brevert und Giacometti eine heftige Diskussion darüber, was wichtiger sei. Die Liebe oder die Lust am Essen. Was meinst
du? Die Liebe oder die Lust am Essen? Allgemein, was wichtiger? Oder auf was sie gekommen sind?
Nein, was du sagst. Also ich lese weiter.
Schon beides recht wichtig. Ja.
Während Brevert dafür eintrat, dass die Liebe im Sinne von körperlich lieben die Krönung menschlichen Strebens und der Sinn des Lebens sei, behauptete Giacometti, dass Lieben und Essen gleich wichtig seien, beziehungsweise Essen eigentlich noch wichtiger. Also eben allein dadurch bewiesen sei, weil ja der Mensch das Leben lang isst, aber nicht immer Liebe macht. Und die haben das hartnäckig, jeder hat seinen Standpunkt vertreten, worüber immer Leute geworden ist. Und dann sagt er, später am Abend begleitete ich Giacometti noch irgendwie zum Kaffee trinken. Als ich sagte, dass ich die vorhergehende Diskussion nicht richtig verstanden hätte, erklärte Giacometti, wie alle Surrealisten ist Brevert ein Verfechter des Primats der Liebe. Als Romantiker tritt er für die einzige Liebe oder die ideale Liebe ein. In Wirklichkeit aber geht es um die sexuelle Liebe. Darum, Liebe zu machen. Er verwechselt dabei die Liebe mit Sex. Menschen können Sex haben, ohne zu lieben, und sie können lieben, ohne sexuell miteinander zu verkehren. Liebe aber heißt, zugunsten des anderen auf das eigene Selbst zu verzichten. Diese Liebe ist edel, sie ist etwas ganz anderes als das sexuelle Begehren. Wenn man dagegen Liebe und sexuelles Begehren als eins versteht, rangiert sie samt der Betrügerei unterhalb der Lust zu essen. Ich kann Brevert's Primat der Liebe kaum ertragen, sagte Giacometti. Deswegen musste ich mich über ihn lustig machen. Er erzählte von seinen eigenen Erfahrungen, die zeigten, dass Liebe und Sexualität unterschiedliche Dinge seien. Ich hielt Giacomettis Ansicht für absolut richtig und war erneut beeindruckt von seinem klaren und radikalen Denken und Lebensstil. Annette, das ist die Frau von Giacometti, äußerte allerdings Kritik. Lasse sich den Körper und Geist so voneinander trennen.
Ja, was würdest jetzt du, was sind dir für Gedanken? Du weißt offenbar, hat das etwas ausgelöst bei dir? Was würdest du sagen, lässt er sich trennen?
Nein, das ist natürlich die Linie von diesen zwei Büchern. Und jetzt ist auch gerade noch halt das Thema beim Giacometti aufgeploppt. Also es ist mehr einfach eine zufällige...
Es gibt keine zufälligen Sachen.
Nein, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht... Weißt du, sonst hätte ich es wahrscheinlich einfach... Wenn ich jetzt nicht mit dir über das reden würde, hätte ich mich auch gar nicht mehr daran erinnert, hätte es jetzt nicht vorgesucht. Und es wäre irgendwie relativ schnell... am Vergessen heimgefallen.
Ja.
Aber eben, lässt sich Körper und Geist. Ich bin auch mehr bei da nicht.
Dass du sagst, es lässt sich nicht so einfach trennen.
Also, ich kann das nicht,
ja. 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 Ja, ja, also...
Also, ich würde mich dann wahrscheinlich verlieben.
Ja.
Und das hast ja also, du vorher auch angedeutet.
Ja. Der Geist sitzt auch im Körper. Also das ist ja eine rein künstliche Trennung von Körper und Geist. Also das ist ja sehr absurd, weil alles, was unser Geist ausmacht, wird von unserem Körper erzeugt. Also wieso das kann sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ist, ich weiß nicht genau, wer auf die Idee gekommen ist, dass man das nicht als eins, sondern unser Körper erzeugt ja all die Gedanken und Bilder und Emotionen, die unseren Geist ausmachen.
Da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist jetzt ein weites
Feld. Das ist eine sehr lange Diskussion natürlich. Ja, ja, klar. Also es ist auch so ein bisschen, wie biologistisch gehst du auf die Sache ein, wie viel Seele ist noch, steckt aber, noch in einem.
Aber das wäre spannend, das könnte man wirklich auch mal anschauen.
Auf jeden Fall, was ich ganz klar finde, wo man jetzt wirklich müsste gerade streiten, ist, dass es vollkommen unabhängig voneinander funktioniert. Ich sage nicht, dass es einen nicht gibt und das andere. Aber dass es gar nichts miteinander zu tun hat. Dass das vollkommen, dass man den Körper kann vollkommen trennen von unserem Geist und unserem Bewusstsein. Und umgekehrt auch, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Wieso kommst du jetzt auf die Idee, dass wir jetzt über das streiten?
Nein, ich habe nur gedacht, wer weiß, vielleicht könnten wir jetzt mal leidenschaftlich über das streiten. Ich habe etwas zum Schluss.
Hast du eine Empfehlung? Oder?
Nein, keine Empfehlung. Aber das Beste vom Tag von gestern.
Ah, ja, ja, ja. Ja.
Und zwar habe ich meine Tochter, wo der ja halb ist im Moment, am Morgen in die Kita gebracht. Und die Kita ist nicht gerade bei uns im Dorf und auch nicht gerade, sondern so normalerweise packe ich seinen Veloanhänger und fahre dann mit dem Velo auf Stäfe.
Ich finde 3,5 ist so ein super Alter. Weil weißt du, es ist ja noch, man hat Freude an allem. Ah, Schneckenhäuschen, ah, das und das. Und es ist noch völlig losgelöst vom materiellen Wert. Das ist doch einfach ein super Alter.
Ja, ja, ja. Es ist super. Also, es ist aber auch, also. Sie hat sehr starke Meinungen zu allem. Und das zum Beispiel am Morgen bedeutet, das hat auch... jetzt hat es Schnee gehabt gestern. Das heisst, wir ausnahmsweise sind mit dem Bus in die Kita gefahren. Das heisst, am 3:08 fährt der Bus. Und wenn du dich dann am 7:45 nicht langsam willst anlegen, dann ist es nicht eine Frage von, ah, wir können jetzt noch 10 Minuten diskutieren. Und wenn jemand hat, der ganz klare Meinung hat. Das heisst, es ist so ein bisschen, der ganze Morgen, vom Moment, wo du verwachst, ist so ein bisschen darauf ausgerichtet, eine gewisse Effizienz in Ablauf, alle Sachen noch erledigt zu haben, alles gepackt zu haben, was du brauchst und so. Und man kommt schon in so einen, also ich komme schon so ein bisschen in einen Arbeitsmodus. Ah, okay, dann nehmen wir den Termin, müssen wir den Bus, da. Und ich habe aber nachher nicht unmittelbar, also ich bin dann gearbeitet, aber ich habe nicht einen Termin gehabt, wo ich gewusst habe, ah, ich muss sie dann... Und es hat Schnee gehabt, es hat in der Nacht und am Abend vorher so richtig geschneit. Und unser Davoser Schlitten ist draussen gestanden und ich habe so das Blödsinn am Abend gesagt, wir können mit dem Schlitten in die Kita. Was natürlich am Morgen in dem Arbeitsmodus irgendwie vollkommen erneichert. Also von mir aus nehmen wir den Schlitten noch mit, um am Schluss noch ein bisschen von der Bushaltestellung. Also, oder? Und dann ist es so ein kalter, schöner Wintermorgen gewesen und noch so halb dunkel und so. Und dann habe ich gedacht, das ist so dumm, wenn wir jetzt das nicht nutzen und nicht einfach mit dem Bus oben aussteigen, was wir dann gemacht haben.
Also wir haben den Bus erreicht?
Wir haben den Bus erreicht.
Mit viel Geschrei?
Nein, es ist recht easy gegangen.
Okay. Ah, du hast natürlich jetzt ein Zückerli gehabt, also den Schlitteln.
Ja, ja, genau. Und aber auch für mich Taktik selber, also das eine war natürlich für sie, aber auch für mich habe ich gedacht, hey, ich habe jetzt gleich, also es hat nicht immer Schnee da. Und ich habe mir nur so einen künstlichen Plan zurechtgelegt für mich, wo ich irgendwie müsste, hat er so dumm. So. Hey, und dann sind wir zuoberst sozusagen auf der Kreta oben ausgestiegen aus dem Bus.
Die, von mir auf und den See haben wollen schauen.
Ja, und wir haben gar nicht recht gewusst, weißt, hat es dann Schnee auf diesen Strösschen, wo man mir, keine Ahnung. Aber es ist ja wie, wenn du es nicht machst, findest du es auch nicht aus. Also so. Und wir sind, also sie haben an vielen Orten natürlich gesalzen und schwarz geräumt und so, damit alle SUVs durchkommen und so mit ihren Vierradantrieben.
Ja, gut, aber man hat immer,
zwischen ihnen haben wir können ein paar hundert Meter, weil es ja immer der abgegangen ist, haben wir können schlitteln. Und wir beide haben wirklich gejuchzt von dem Schlitten vor Freude, weil es einfach so lustig war, wir beide auf dem Davoser Schlitten dort hinten runterzufahren. Und alle Leute, die uns angetroffen haben, haben so müssen lachen, so Bauarbeiter, Hündler, die sind haben das so lustig gefunden, morgen um 8 Uhr, 2 Uhr, so auf einem Schlitten, der einfach durchs Dorf durch den Rapsausen. Und dann habe ich gedacht, es ist so, wie viele so Gelegenheiten gibt es, um so etwas zu machen, wo einfach, es ist einfach pures Glück gewesen. Mhm. So, es ist wirklich ein riesen Vergnügen gewesen. Und meine Tochter und ich haben, ja, haben einfach so ein riesen Gaudi gehabt. Und das ist so, ja, das ist einfach cool. Also es ist so.
Das ist grossartig.
Und es ist nur, eben, wie viele Gelegenheiten hast du, wo du so etwas kannst machen, wo du dir selber nimmst. Klar gibt es Sachen, die es manchmal nicht möglich macht, weil du etwas anderes musst. Aber wie oft ist es so, dass du dir selber nimmst oder denkst, oh nein, das ist ein bisschen mühsam. Ah, dann friere ich sicher an die Finger, wo man sich so selber ausredet.
Nein, aber es ist, ich finde es super, wie du es geschildert hast. Weißt, so, du hast das, eine Vorstellung vom Ablauf hast du in deinem Kopf gehabt und dann tak, 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 bist du auf Autopilot, willst du es so durchziehen und dann eben so durchschnaufen, zurücknehmen. Ah, jetzt geniesse ich doch die Stunde. Ich komme höchstens eine Stunde später im Büro und okay, bleibe ich halt am Abend ein bisschen länger. Ja. Weißt, es sind ja wirklich viele
Schranken, auf dem Heimweg haben wir es gerade Namut gemacht. Sind wieder mit dem Bus zuoberst auf Kreta und dann auf der anderen Seite. Und es war schon dunkel gewesen. Und wir sind so in der Sternennacht irgendwelche Höger drauf, wo du nicht gesehen hast, ob es irgendwo.
Hey, das ist so ein schönes Bild. Und ich habe jetzt gerade das Bild, und da tut sich gerade der Bogen schliessen. Der Calvin und Hobbes. Ja. Das sind doch auch ganz grosse Schlitterer.
Oh
ganz
ja.
Stimmt. Die Bilder und alles fliegt. Und
Schlitteln ist huere geil.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.